Liebe Freunde, ein paar Juden sitzen zusammen und unterhalten sich über die Wundertaten der Rabbis. Die Rabbis, das sind so die religiösen Führer und Lehrer des jüdischen Volkes. Und eine Frau, die sagt, die meisten Wundertaten von den Rabbis, die kennt man bloß vom Hörensagen. Und ich will euch jetzt mal erzählen, was ich selber erlebt habe. Eine Mutter brachte ihr totes Kind zum Rabbi und sagt, mach bitte mein Kind gesund. Und der Rabbi, der sprach, das Kind soll aufstehen. Na und, sagen die Zuhörer, ist das Kind aufgestanden? Ach wo, sagt die Frau, das ist liegen geblieben. Ja, sagt einer, das ist doch kein Wunder. Und da sagt die, no, Wunder ist es keins, aber ich bin dabei gewesen. Ich will euch heute von dem jüdischen Rabbi Jesus und von seinen Jüngern erzählen, denn ihr wisst, dass nicht nur der jüdische Rabbi Jesus Wunder getan hat, sondern auch seine Jünger. Jesus hat seinen Jüngern einmal Versprechen gegeben, zwei Versprechen, über die ich heute Abend reden möchte. Das erste Versprechen, das steht am Ende des Markus-Evangeliums, das heißt, die Glaubenden wird man an folgenden Zeichen erkennen. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Und das zweite Versprechen aus dem Lukas-Evangelium, das heißt, wenn sie euch vor die Synagogenvorsteher und vor andere Behörden und Machthaber schleppen, dann macht euch keine Sorgen darüber, wie ihr euch verteidigen und was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in jener Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Diese beiden Versprechen von Jesus, die haben sich inzwischen im Laufe der Zeit tausendfach erfüllt. Und ich will euch erzählen, wie das zum ersten Mal war. Da steht in der Apostelgeschichte Kapitel 4. Und was sagst du? Ich kann das nicht verstehen. Du musst dir ein Mikrofon mitbringen. Also, Apostelgeschichte Kapitel 4. Wenige Wochen nach dem Tod von Jesus gehen zwei seiner Jünger, der Petrus und der Johannes, in den Tempel, um zu beten. Und vor dem Tempel, da sitzt ein gelähmter Mann und der bettelt. Und der bettelt auch diese beiden Jünger an, aber Petrus und Johannes sind arme Hunde, die haben kein Geld. Aber die haben etwas anderes. Sie haben ja das Versprechen von Jesus, dass sie kranke Menschen heilen werden. Und deswegen sagt der Petrus zu dem gelähmten Mann, wir haben kein Geld und wir haben kein Silber. Aber das, was wir haben, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und gehe. Und da steht der Mann auf und läuft. Petrus nimmt ihn bei der Hand und stellt ihn auf die Beine. Und es gibt natürlich sofort einen riesen Volksauflauf. Alles kommt und will gaffen und sehen, was da los ist. Der Petrus benutzt die günstige Gelegenheit und lässt gleich eine gewaltige Predigt vom Stapel. Und er sagt den Leuten, ihr braucht uns zwei Menschen gar nicht anzustieren, wie ein paar Wundertiere. Regt euch nicht auf. Das ist vorläufig noch der Heizer in der Heizung. Das kann auch mal vorkommen. Also er sagt, stiert uns nicht an wie so ein paar Wundertiere. Nicht wir haben diesen Menschen hier gesund gemacht, sondern das war Jesus. Und zwar derselbe Jesus, den ihr gekreuzigt und den ihr begraben habt vor wenigen Wochen. Aber der liegt schon lange nicht mehr im Grab, sondern der ist auferstanden und der lebt. Das war natürlich zu viel gesagt. Dass die Jünger einen kranken Menschen gesund gemacht haben, na, das gefiel den Leuten. Das fanden die gut. Aber dass sie von der Auferstehung redeten, das hielt man für Blödsinn. Solange sich die Christen um körperlich und geistlich behinderte Menschen kümmern, da findet man sie gut, das lässt man sich gefallen. In dem Augenblick, wo sie von der Auferstehung reden, da müssen sich die Christen gefallen lassen, dass sie selber als geistig behindert bezeichnet werden. Es gibt ja auch unter euch welche, die nehme ich bloß so lange ernst, solange ich Witze mache. Wenn ich im Ernst behaupte, dass Jesus auferstanden ist, da sagen die, ach schade, sonst ist er ja ein ganz netter Kerl, aber jetzt fängt er an zu spinnen. Und viele sagen, man soll doch uns moderne Menschen in unserer Zeit mit diesem alten Huckauf in Ruhe lassen. Wisst ihr, so modern ist die Anschauung gar nicht, dass die Auferstehung nicht stattgefunden hat. Solche Leute, die gab es schon vor 2000 Jahren, die Auferstehung ablehnten. Da gab es schon eine Partei, die das ablehnte. Das war die Partei der Sadduzäer. Die Sadduzäer, die haben sich schon über Jesus lustig gemacht. Die waren schon mit dem zusammengerasselt. Und die hatten aus ihrem Parteiprogramm das Wort Auferstehung gestrichen. Und sobald einer davon anfing zu reden, gab es mit dem Krach. Deswegen hatten sie mit Jesus Krach und bekommen hier mit den Jüngern Krach. Die lehnten die Auferstehung ab. Die hielten das für Dummheit. Und Dummheit darf natürlich nicht öffentlich gelehrt werden. Wenn die Jünger still und bescheiden in ihrem Herzen an Jesus geglaubt hätten, da hätten die von ihrem Jesus begeistert schwärmen können, solange und so viel sie wollten. Kann ja schließlich jeder nach seiner Fassung selig werden. Eine religiöse Macke ist ja noch kein strafbarer Tatbestand. Religion ist ja Privatsache. Aber wenn zwei Privatleute in aller Öffentlichkeit diesen Unsinn von der Auferstehung im Tempel propagieren, ein Massenmeeting inszenieren, da sind 5000 Menschen bekehrt worden an diesem Tag, das müsst ihr euch mal vorstellen, was da los war. Also sowas, das geht natürlich gegen alle Ruhe und Ordnung. Und da gibt es nur eins, die Tempelpolizei rufen und diese Versammlung eben mit Gewalt verbieten. Diese Art von Gewaltanwendung, das ist immer ein Zeichen von Hilflosigkeit. Das ist das letzte Hilfsmittel der Hilflosen, die eine Wahrheit nicht leugnen, aber auch nicht anerkennen können. Was hier passiert ist in diesem Tempel, das passt einfach nicht in das Denksystem der Sadduzäer. Weil, so schließen sie messerscharf, nicht sein kann, was nicht sein darf. Und also wird der Petrus, als er gerade so richtig schön und fad ist, mitten in seiner Predigt mit seinem Kumpel Johannes vom Platz weg verhaftet und eingebuchtet. Und nun sitzen diese zwei Zeugen von Jesus zum ersten Mal, aber nicht zum letzten Mal in ihrem Leben, wegen Jesus im Knast. Am nächsten Morgen ist Gerichtsverhandlung. Der Hohe Rat ist in aller Eile zusammengetrommelt worden. Der Hohe Rat, das sind 71 Herren, die höchste Behörde in Jerusalem mit richterlicher Befugnis. Man kann sich vorstellen, dass die nicht gerade begeistert waren, dass sie schon wieder wegen dieses verhassten Jesusnamens zusammenkommen mussten. Die hatten ja erst vor ein paar Wochen Jesus selber verurteilt, wegen religiöser Hochstapelei und Aufwiegelung der Bevölkerung und sowas. Und hatten ihn zum Tode verurteilt und hatten gedacht, damit wäre nun der ganze Jesusrummel ein für alle Mal erledigt. Und jetzt, wo sie die Angelegenheit für längst begraben halten, da geht das ganze Theater nochmal von vorne los. Weil da zwei solche hergelaufenen Fischer behaupten, der begrabene Jesus, der wäre lebendig und wieder aktiv geworden. Damals, als Jesus verhört wurde, da hat der Petrus eine ziemlich miese Figur gemacht. Da stand er im Halbdunkel, im Abseits und hatte die Hosen voll Angst, weil er fürchtete, dass er auch noch verhaftet wird. Da hat er Jesus dreimal verleugnet, als man ihn gefragt hat, du warst doch auch bei der Jesusgruppe dabei. Da hat Petrus gesagt, was, Jesus? Noch nie gehört. Kenne ich gar nicht. Keine Ahnung, wovon ihr redet. Damals war der Petrus offenbar von allen guten Geistern verlassen. Und jetzt, da heißt es von ihm, er war erfüllt vom Heiligen Geist. Und wir erkennen den Petrus gar nicht wieder. Jetzt steht er vor dem Hohen Rat, sein Mann. Die Angst ist weg, die Feigheit, die Sorge um das eigene Leben ist verschwunden. So ist das, wenn über einen Menschen der Heilige Geist kommt, da ist alles anders. Damals fiel der Petrus aus Angst glatt um. Und diesmal, wo es wirklich um seine eigene Haut geht, da steht er. Der steht auf dem gleichen Platz, auf dem kurz vorher Jesus gestanden hat. Vor den gleichen Richtern, die Jesus verurteilt haben. Aber der Petrus, der steht jetzt wie eine Eins. Denn der ist ja nicht allein. Erstens mal steht neben ihm sein Kumpel, der Johannes. Und das ist was ganz Wunderbares, wenn man in so einer Situation einen Kumpel bei sich hat. Denn der Johannes, der wird ja nicht, während der Petrus am Reden war, nun Löcher in die Luft gestiert haben. Sondern ich denke mir, der wird das gemacht haben, was Christen in solchen Fällen immer machen. Der wird gebetet haben für den Petrus. So wie das jetzt bei mir ist. Gott sei Dank stehe ich ja nicht alleine hier vor euch, sondern in der Sakristei und überall hier in der Kirche. Da sind meine Kumpels. Die beten jetzt für mich und für euch, dass ihr mein Zeugnis kapiert und dass ihr das Zeugnis annehmt und dass ihr selber zu Zeugen von Jesus werdet. Der Petrus hat also erstens seinen Kumpel neben sich und zweitens hat er ja noch dieses Versprechen von Jesus, wo Jesus gesagt hat, wenn sie euch vor die Synagogenvorsteher und vor andere Behörden und Machthaber schleppen, dann macht euch keine Sorgen darüber, was ihr sagen und wie ihr euch verteidigen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in jener Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Und im vollen Vertrauen auf diese Zusage, eben voll Heiligen Geist, geht der Petrus in die Verhandlung. Ich nehme an, dass dem vorher ziemlich die Muffe gegangen ist vor Aufregung. Ihr müsst euch das mal praktisch vorstellen. Da steht dieser ungebildete Fischer. Rollkragenpullover. An Ärmeln gestoppt. Flatterjeans. Weiß gar nicht, wie er sich vor einem solchen Gremium benehmen soll. Und ihm gegenüber sitzen nun 71 Herren. Rotzvornehm. Feine Fingerchen. Wunderbare Roben an. Respektgebietende Titel. Solche Menschen sind ja schon durch die Art ihres Daseins erzeugen die eine Atmosphäre der Unterwürfigkeit. Ich habe zum Beispiel mal vor dem gesamten Landeskirchenamt antanzen müssen. Also ich kann euch sagen, das ist ein Spielchen gewesen. Da spielte LKA Dresden im schwarzen Trikot gegen L. Lehmann im bestreiften Hemd. Also das war eine sehr ungünstige Ausgangsposition. Und ich kann euch sagen, da hatte ich ziemlich erhöhten Pulsschlag. Da kam ich mir ungefähr so vor wie ein marinierter Hering vor einer Versammlung von distinguierten Pinguinen. Also jeder Vergleich hinkt. Und ich möchte deswegen ausdrücklich feststellen, dass das natürlich nicht stimmt, dass ich ein marinierter Hering bin. Also ich denke mir, der Petrus, der wird, bevor es losging, auch Angst gehabt haben. Aber in dem Augenblick, als er seinen Mund auftut und anfängt zu reden, ist er innerlich ganz ruhig. Keine Aufregung. Nicht so aufgeregt wie jener Pfarrer, der wollte seiner Gemeinde sagen, über eurem Haupte schweben die himmlischen Heerscharen. Und vor Aufregung versprach er sich und sagte, über eurem Haupte, da schweben die himmlischen Haarscheren. Oder ein anderer Pfarrer, der will seine Gemeinde, der will eine Bußpredigt halten. Und er will aber ganz vorsichtig anfangen. Und er will seine Gemeinde anreden und will sagen, liebe Mitchristen. Aber er sagt denen das, was er wirklich denkt. Er fängt nämlich an und sagt, liebe Mistchristen. Wie gesagt, der Petrus, der verheddert sich nicht. Der ist ganz ruhig. Der Ratsvorsitzende eröffnet die Sitzung, indem er sofort nach den Hintergründen und den Hintermännern der ganzen Geschichte fragt. Es ist die gleiche Frage, nebenbei bemerkt, die Jesus auch schon mal gestellt worden ist. Nämlich die Frage, aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Der Petrus, der ist kein Theologe, also fängt er jetzt nicht an mit und ich würde meinen und so einem Gestotter, wo man hinterher sowieso nicht weiß, was der gesagt hat, sondern der antwortet klipp und klar und kurz in 4 Sätzen. Allerdings kann der sich genauso wenig wie ich verkneifen, im ersten Satz so eine kleine spitze Bemerkung loszulassen. Er fängt nämlich an, und das ist der erste Satz, den er sagt, wenn wir heute verhört werden wegen der Wohltat an einem kranken Menschen. Diesen Kommentar musste der Petrus erst einmal loswerden. Das war ja auch wirklich eine merkwürdige Situation, dass man nicht wegen einer Übeltat, sondern wegen einer Wohltat einen Prozess an den Hals kriegt. Ich meine, andere Leute kommen vor Gericht wegen Körperverletzung und die beiden wegen Körperheilung. Das Corpus Delicti war der Körper eines geheilten Menschen. Na, sowas ist doch irre. Und das musste der Petrus seinen Richtern erstmal unter die Nase reiben. Ich meine, was Recht ist, muss Recht bleiben. Und nach diesem Seitenhiebchen, da kommt er aber gleich zur Sache, Und er nennt nun ohne Umschweife den Namen seines Hintermannes. Zweiter Satz. Ihr hier und alle Leute in Israel sollt wissen, durch den Namen Jesus Christus von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckt hat, steht dieser Mann hier gesund vor euch. Und dann kommt gleich anschließend der dritte Satz, wo er sagt, auf diesen Jesus bezieht sich das Wort aus der Bibel. Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar hielten, hat sich als der wichtigste Baustein erwiesen. Und dann pfeffert der Petrus, beziehungsweise der Heilige Geist, der durch ihn spricht, einen Schlusssatz raus, der gehört zu den wichtigsten Sätzen in der ganzen Bibel. Der vierte Satz heißt, Jesus Christus und sonst keiner kann die Rettung bringen. Nirgends auf der ganzen Welt hat Gott den Menschen einen anderen Namen gegeben, durch den wir gerettet werden können. Das ist ein Satz von absoluter Intoleranz. Um diesen Satz, um diesen Absolutheitsanspruch, da geht die Diskussion, damals wie heute. Das geht nicht darum, ob Jesus und seine Jünger Wunder tun können oder nicht. Es geht nicht darum, ob die Christen nette Kerle sind oder nicht. Es geht nicht darum, ob der Gottesdienst in der Schlosskirche ein Gottesdienst ist oder nicht. Sondern es geht darum, dass wir Christen in aller Intoleranz und Ausschließlichkeit behaupten, die Antwort, mein Freund, gibt Jesus nur allein. Für uns ist Jesus nicht einer unter anderen, sondern er ist der eine, der über allen anderen steht. Jesus ist eben nicht nur ein Name, sondern es gibt nur einen Namen, Jesus. Und an diesem Anspruch, an diesem Alleinvertretungsanspruch, da scheiden sich die Geister, bis zum heutigen Tage. Es stehen auf der einen Seite die Leute, die den Namen Jesus für den Aufbau der Menschheit für überflüssig halten und die ihn in grober oder feiner Form verwerfen. Das sind die, die sagen, wir bauen unsere Welt, wir bauen unser Leben ohne diesen Jesus. Und auf der anderen Seite stehen die Christen, die das sagen, was wir vorhin eben gesungen haben. Jesus hilft dein Leben bauen, weil wir wissen, dass es keinen anderen Namen gibt, der uns retten kann. Wir leugnen als Christen nicht, dass es viele Namen in der Geschichte gibt, die wir verehren und denen wir und die Menschheit vieles verdanken. Von Heinrich Heine bis Che Guevara und von Beethoven bis Jimi Hendrix. Aber auch wenn die uns noch so viel gegeben haben an Lebensweisheit, an Erkenntnissen, an Freude, die können uns alle eins nicht geben. Und das ist die Rettung im Gericht des heiligen Gottes. Das ist Vergebung der Sünde. Das ist der Friede mit Gott. Das ist das ewige Leben. Das alles, das gibt dir nur Jesus. Und wenn du es haben willst, kannst du es kriegen. Heute noch. Du brauchst ihn bloß darum zu bitten. In seinem Namen. Von irgendjemand anders kriegst du das nicht. Das kriegst du von keiner Weltanschauung. Das kriegst du von keiner Religion. Das kriegst du von keinem Krishna und von keinem Buddha. Oder was weiß ich, wen du sonst vielleicht verehrst. Du bist vielleicht ein Verehrer von Jimi Hendrix. Hast vielleicht sein Bild an deiner Zimmerwand kleben oder auf deinem Jackenärmel genäht. Nichts gegen Jimi Hendrix. Aber weißt du, was dieser Mann, als er starb, als letztes ins Telefon geschrien hat? Das letzte Wort von ihm, er schrie, Mensch, ich brauche Hilfe. Dieser Mann, dem wir alle so viel Freude verdanken, der konnte sich selber nicht helfen und der fand auch keinen, der ihm half. Er kannte Jesus nicht. Was dem fehlte, was der brauchte, was dir fehlt und was du brauchst, das ist Hilfe, ein Helfer, ein Retter, ein Erlöser, das ist Jesus. Es dreht sich alles einzig und allein um diesen einzigartigen Namen. Und alle anderen Fragen, die uns so viel zu schaffen machen und die wir so gerne diskutieren, ob es einen Gott gibt, wo der ist, warum der Kriege zulässt, ob der allwissend ist, ob die Engel Flügel haben und pipapo, das sind alles bestimmt wichtige Fragen, aber sie sind zweitrangige Probleme. Die einzig wirklich lebenswichtige Frage für dich Das ist die Frage, ob du dich durch den Namen von Jesus retten lassen willst in das ewige Leben. Wir können über alles andere nachher stundenlang diskutieren. Aber um diese eine Frage geht es jetzt. Und bei dieser Frage, da sollst du Klarheit haben. In diesem Namen, da steckt eine Kraft, die einen gelähmten Menschen, der 40 Jahre lang gelähmt war, auf die Beine bringen konnte. Und wenn dein Leben durch die Gebundenheit an die Sünde lahm geworden ist und wenn du nicht mehr hochkommst, dann kann dich dieser Name wieder frei machen, dass dir dein Leben wieder Spaß macht. Jesus ruft dich in sein Reich. Wenn du diesen Ruf annimmst, da kannst du ja jetzt mit uns allen zusammen singen, das, was unser Bekenntnis ist. Ich stehe jetzt auf Jesus.